Wie kannst du denn das wieder machen? Woran hapert es momentan? Welche Ressourcen hast du aber eigentlich? Was hat da vielleicht früher schon mal geholfen? Und wie können wir das, was momentan nicht geht, ausgleichen oder vielleicht auch wieder lernen? Und das halt wirklich von der Pike auf, salopp gesagt. Also es beginnt ja da schon auf der Intensivstation, wo vielleicht am Anfang nur ganz wenig bis gar keine Tätigkeit ist, bis hin zu, ich sage mal, es ist ein, ich reiche dir die Hand Begleitprozess in der Ergotherapie mit, okay, du kannst das, gibt's noch was? Wenn nicht, dann freut mich, dich wieder ins Leben und in deinen Alltag zu entlassen.
Sie hören G1.3, das Sprechzimmer, der Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Oliver Leuskandl und Peter Riedl-Lenk.
Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie sehr herzlich zum G1.3 Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten. Ich begrüße außerdem unseren heutigen Gast, Frau Jasmin Poschmeier, eine Ergotherapeutin am Standort St. Pölten. Liebe Jasmin, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Kommen.
Ja, hallo, danke für die nette Einladung.
Super, dass du da bist, Jasmin. Du bist unsere erste Ergotherapeutin.
Genau. Entsprechend stellt sich mir gleich die Frage, was ist denn überhaupt eine Ergotherapie, beziehungsweise was tut eine Ergotherapeutin im Haus?
Ergotherapie, ja. Ergotherapie beschäftigt sich prinzipiell mit allen Tätigkeiten, die das Leben so bringt, die der Alltag mit sich bringt. Das fängt an mit euch am Tag heute in der Früh vielleicht. Ihr seid aufgestanden aus dem Bett, ihr habt die Zähne geputzt, ihr habt euch angezogen. Und das ist eigentlich schon ein ergotherapeutisches Handlungsfeld, wo wir tätig werden. Hier im Klinikum ist es vielleicht ein bisschen anders, wenn die PatientInnen natürlich auf der Station in ihrem Zimmer sind. Aber da geschieht ja auch ganz viel Alltag. Die müssen sich auch die Zähne putzen, sie anziehen, das Essen, was von der Pflege kriegen, schneiden. Und da kann es durch die verschiedensten Umstände, die dazu geführt haben, dass unsere PatientInnen da im Haus sind, natürlich zu Einschränkungen kommen. Und da sind wir die, die da unser Handwerk leisten und in dem Alltag unterstützend wirken.
Jetzt kennt man den Eindruck, die Ergotherapeutin geht auf eine bettenführende Station und schneidet das Essen, putzt die Zähne, wäscht den Patienten, kleidet ihn an. Das ist aber wahrscheinlich nicht der Aspekt, der in deiner Tätigkeit sozusagen die Hauptrolle spielt, oder?
Genau, gar nicht. Im Gegenteil sind wir vielleicht ein bisschen garstig, um es so zu sagen, und wollen ganz viel selbstständiges Handeln natürlich seitens der PatientInnen wiedererlangen, befähigen, sie dabei unterstützen, dass sie diesen Weg wieder selbst gehen. Also nein, ich schneide, wenn es nicht sein muss, wirklich gar keines Essen. Im besten Fall ist meine Rolle eines Tages nur mehr ein Supervidieren, ein Nebenbeisitzen und Coachen, ihn durch diesen Prozess führen. Aber nein, ich wasche keinen und ich ziehe gar keinen an. Genau.
Das heißt, die Ergotherapeutin lernt in einer dreijährigen Ausbildung, glaube ich, oder? Es ist ein FH-Studium, soweit ich informiert bin.
Genau, genau, ja. Korrekt.
Menschen in deren Alltagsbewältigung, wenn sie eine Einschränkung haben, zu unterstützen.
Genau, genau.
Und, das ist und die vielleicht neu zu befähigen, nicht, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, genau, genau. Betätigung ist eigentlich unser Kerngeschäft, nennen wir es so. Also euer Alltag, unsere Kompetenz so ein bisschen. Aber Alltag reicht ja wirklich von den Aktivitäten vom täglichen Leben über beruflich, aber auch die Freizeit. Und wenn wir jetzt weg von der Klinik gingen, gibt es ja überall Menschen, die vielleicht in ihrer Alltagstätigkeit oder in ihren Betätigungen eingeschränkt sind. Es muss gar nicht immer durch eine Erkrankung oder eine Störung, eine Schädigung, Verletzung sein. Kann vielleicht auch durch Migration, durch Flüchtlinge, durch irgendwelche Krisen passieren. Also wir sind BetätigungsfürsprecherInnen. Auf jeden Fall für unser Klientel und befähigen sie wieder. Wie kannst du denn das wieder machen? Woran hapert es momentan? Welche Ressourcen hast du aber eigentlich? Was hat da vielleicht früher schon mal geholfen? Und wie können wir das, was momentan nicht geht, ausgleichen oder vielleicht auch wieder lernen? Und das halt wirklich von der Pike auf, salopp gesagt. Also es beginnt ja da schon auf der Intensivstation, wo vielleicht am Anfang nur ganz wenig bis gar keine Tätigkeit ist. Bis hin zu, ich sage mal, es ist ein, ich reiche dir die Hand Begleitprozess in der Ergotherapie mit, okay, du kannst das, gibt's noch was? Wenn nicht, dann freut mich, dich wieder ins Leben und in deinen Alltag zu entlassen.
Mhm. Du und Jasmin, welche Erkrankungen kommen da jetzt so in Frage? Nicht? Weil jetzt haben wir so ein abstraktes Themenfeld besprochen. Nicht? Es wird befähigt. Ich habe den Spruch habe ich schon wieder vergessen. Nicht? Also ich gehöre da befähigt.
Der war
impressiv.
Ihr Alltag, unsere Kompetenz.
Okay. Und der ist von dir markenrechtlich geschützt?
Nicht? Nein, okay, der ist von unserem Berufsverband, im Berufsverband auch tätig bin. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja. Genau, also Ihr Alltag, unsere Kompetenz ist auf jeden Fall was wir als Berufsverband als ErgotherapeutInnen in die Welt hinaustragen wollen. Genau.
Also welche Krankheitsbilder kann man sich da vorstellen? Was kommt in die ergotherapeutische Praxis? Was seht ihr im klinischen Feld?
Also hier bei uns an der Klinik unterscheidet man natürlich einerseits im ambulanten Bereich, wo wir im physikalischen Institut tätig sind. Postoperativ können das Verletzungen sein vom Bewegungsapparat, da vor allem Handgelenk, Finger, nehmen wir ein Beispiel, ich habe ganz schnell das Abendessen für die Familie zubereitet und dann ist schon passiert, der Schnitterl geht nicht aufs Gemüse, sondern auf den Finger. Dann wird das bei uns hier auf der Unfallchirurgie oder plastischen Chirurgie versorgt und die ganze Nachbehandlung erfolgt dann im Rahmen der Ergotherapie, wo man wirklich wieder Bewegung erlernt, Narbenbehandlung zum Beispiel, aber auch wieder das Greifen natürlich. Und je nachdem, wie die berufliche Tätigkeit oder die Situation unserer PatientInnen ausschaut, was müssen die wieder mitbringen für den Alltag? Schreiben oder müssen die Tastatur tippen oder doch eine körperlich schwere Arbeit leisten? Das ist ein Beispiel. Genauso aber UnfallpatientInnen auf der Intensivstation wirklich vom Schlaganfallpatient, Hirnblutung, Polytraumata, alles eigentlich, was wirklich hier herangebracht wird in unser Klinikum, kann einen ergotherapeutischen Auftrag mit sich bringen.
Und gibt es die Ergotherapie auch im niedergelassenen Bereich? Also gibt es deine Berufsgruppe auch außerhalb und kann man die konsultieren? Und wenn ja, und ich gehe davon aus, dass das so ist, mit welcher Problemstellung komme ich als Privatperson zu einer Ergotherapeutin?
Genau, also es ist auch die Möglichkeit, dass man als selbstständige Ergotherapeutin, Ergotherapeut im niedergelassenen Bereich tätig ist oder auch in einem Primärversorgungszentrum, Gemeinschaftspraxen mit anderen KollegInnen der MTD-Berufe. Da braucht man eine Überweisung des Hausarztes oder eines Facharztes. Kann natürlich einerseits sein, dass auch hier aufgrund einer Verletzung, einer Schädigung, sei das noch ein Schlaganfall beispielsweise oder meine Großmutter Demenz, dass man da wieder versucht, okay, wie kann man ihren Alltag strukturieren? Da gibt es Problemstellungen, wie man sie in ihrer Realität wieder abholt. Wie kann man vielleicht einen Tagesablauf mit der so erstellen, dass sie doch wieder die Ressourcen, die sie nur hat, einbringen kann und dort tätig wird. Es geht ja immer um ins Tun kommen auch in der Ergotherapie, dass unsere PatientInnen einfach befähigt werden, wieder was zu tun. Das unterscheidet uns vielleicht ein bisschen vom pflegerischen Auftrag. Ja. Und so kann man im niedergelassenen Bereich nach Schlaganfall, nach einer onkologischen Erkrankung zum Beispiel auch, wie kann ich hier wieder Fatigue-Energiemanagement beispielsweise, wie kann ich meinen Tag wieder strukturieren, oder eben Verletzungen, Bewegungsapparat, Schulter, möchte wieder Volleyball spielen. Das geht momentan nicht. Dann konsultiere ich vielleicht eine Ergotherapeutin, die sich mit mir gemeinsam diesen Ablauf anschaut. Ah, okay, was brauche ich jetzt fürs Volleyball? Da brauche ich Kraft, da brauche ich Bewegung. Und das kann auch im niedergelassenen Bereich natürlich erreicht werden.
Hat die Ergotherapeutin in dem Zusammenhang nur diesen therapeutischen Aspekt oder seid ihr in irgendeiner Form in der Werkzeugnutzung auch beschäftigt? Das heißt also, es gibt ja wahrscheinlich Krankheitsbilder, wo die Möglichkeit der Reaktivierung oder der Heilung ausgeschlossen ist. Also ich sage jetzt einmal nicht, wenn man die Hand verloren hat aus irgendeinem Grund, dann kann ich schlecht die Funktion der Hand wiederherstellen. Ich kann aber wahrscheinlich eine Art Umgehung schaffen mit Prothetik, mit Hilfsmitteln. Ist das auch so ein Aspekt, den die Ergotherapeutin adressiert?
Genau, auf jeden Fall. Hilfsmittelberatung ist eigentlich auch ein Kernbereich unserer Tätigkeit. Dass ich mir das zum Beispiel anschaue, wie du da angesprochen hast, nach Amputationen, kann ich das durch eine Schienenanfertigung beispielsweise kompensieren. Also eine funktionelle Schiene bauen. Das ist aus so thermoplastischem Material, schaut jetzt vielleicht für einen Laien aus wie so Plastik, was aber wirklich angeformt wird an die jeweilige Hand, an die jeweilige Struktur, wo wir sehr genau sein können. Das machen wir auch hier am Standort beispielsweise, wo ja funktionelle Schiene, die zum Beispiel so anfertigt, dass ich einen Stift erzwicken kann.
Okay.
Das heißt, ich zwicke den Stift ein und ermöglicht so noch Amputation oder irgendeiner komplexen Verletzung der Hand, wo das nicht mehr möglich ist. Wir haben es nicht mehr wieder lernen können, die Funktion, wo ich das ausgleichen kann, indem ich da eine Schiene baue. Oder auch Schienen bei SchlaganfallpatientInnen, wo stark mit Spastik gekämpft wird, was ja auch schmerzhaft ist und natürlich auch nach und nach Verkürzungen hervorruft. Wo man da auch Nachtlagerungsschienen bauen, beispielsweise auch auf der Station schon. Also da kommen wir mit unserem netten Schienenwagerl dann auch vorbei, schauen, dass das die PatientInnen vielleicht während dem stationären Aufenthalt auch schon bekommen, um sie für die fortlaufende Reha vorzubereiten. Genau, Hilfsmittel aber auch, beispielsweise in unserer Tätigkeit nach Hüft- oder Knietotalendoprothesen, bekommen die PatientInnen hier vor Ort eine Beratung. Wie sieht der Alltag jetzt aus? Worauf müssen Sie achten? Und ich komme da immer mit meiner netten Hilfsmittelkiste. Es gibt eine Greifzange, damit ihr euch nicht auf den Boden bücken müsst und das Hüftgelenk da vielleicht gleich wieder rauskommt. Genau, also da besprechen wir auch, welche Hilfsmittel können wir in dieser Zeit jetzt nutzen. Also das ist ein total schöner Aspekt, den wir auch bespielen.
Also die Ergotherapeutin ist jetzt nicht nur die große Kommunikationsexpertin, weil ihr redet recht viel oder du redest, glaube ich, recht gerne.
Wobei ich am Podcast nicht
sowas, das ist wirklich super. Sondern ich habe die Ergotherapeutinnen, meistens Frauen, wenn ich so nachdenke. Ist das ein sehr frauenlastiger Beruf?
Ja.
Ja? Also meistens waren es Frauen, die ich so in meinem Berufsleben kennengelernt habe, immer als sehr kreative, handwerklich unglaublich geschickte Bastlerinnen, und das soll jetzt nicht despektierlich klingen, ja, weil ihr auf Ideen oft draufkommt in dieser Hilfsmittelerstellung, weil die ganz individuell für die jeweiligen Patientinnen angepasst worden sind, erlebt. Und ich mir immer gedacht habe, wow, das ist ein super kreativer Beruf eigentlich. Was muss man mitbringen, wenn man Ergotherapeutin werden will?
Ja, Stichwort Kreativität. Mhm. Und das nicht nur im kreativen Tun, wie du es so nett bezeichnet hast, basteln. Das ist für uns natürlich immer so,
naja,
Bastlerin. Das habe ich dazu gesagt, das ist Triggerwort, ja, ja, genau. Aber Kreativität vielleicht nicht nur in den Fingerspitzen, die uns ermächtigen, tolle Schienen zu bauen oder vielleicht auch manchmal wirklich so Griffverdickungen ums Besteck oder so ranwickeln. Oder natürlich handwerkliche Techniken sind auch ganz oft in Reha-Zentren etwas, wo man mit den Menschen wieder ins Tun kommt, ja, oder auch im psychiatrischen Bereich mit Hilf mir etwas zu tun, bei Depressionen zum Beispiel, kreative Techniken können unglaubliche Power halt auch haben, für einen selbst, die Selbstwirksamkeit wieder abzubilden. Also Kreativität ist sicher etwas, das man mitbringen sollte, aber nicht nur in den Fingern und Händen, um etwas zu schaffen mit den Leuten, sondern ich würde sagen, in der Problemlösung. Weil man einfach wirklich sehr komplexe Problemstellungen manchmal kriegt, wo man sich einmal denkt, okay, puh, wie wollen wir das jetzt da eigentlich angehen? Aber es ist der Wunsch von meiner Patientin, meinem Patienten, ja, was fällt mir dazu ein? Und deswegen Kreativität in mehrerlei Hinsicht, gutes Problemlöserverhalten, ein gutes Feingefühl, Feintuning in den kommunikativen, aber auch sozialen Kompetenzen, gerade im Klinikum. Die Personen sind in Ausnahmesituationen auch oft. Ja? Und ich glaube, dass da von uns ErgotherapeutInnen, aber natürlich in der interdisziplinären Zusammenarbeit, also ich liebe das, dass wir da alle ein Puzzleteil sind, dass wir da alle ineinander gehen mit unserer Kommunikation und der Befähigung von Menschen. Also aber da ist ein richtiges Feintuning auch in diesen Ausnahmesituationen, glaube ich, erforderlich.
Ja, und ich glaube, ihr müsst das Gespür mitbringen, was braucht es gegenüber. Ich kann mich erinnern, wie ich auf Reha gearbeitet habe, sind die Ergotherapeutinnen mit dem Patienten nach Hause gefahren und haben geschaut, wie muss man die Wohnung adaptieren, ja, damit wieder ein selbstständiges Leben möglich ist. Ja. Und ich dachte, ja, das ist eigentlich schon ein ganz wertvoller Beitrag in diesem ganzen Rehab-Setting.
Ihr habt jetzt die Klinik diskutiert. Peter hat die Reha-Anstalt angesprochen, es ist sogar der häusliche Bereich erwähnt. Wir haben schon gehört, der niedergelassene Bereich ist ein Thema für Ergotherapeutin. Also wo gibt es denn Einsatzgebiete? Also wo kann ich mir als junger Mensch, der jetzt vielleicht ein bisschen Blut leckt an der Ergotherapie, wo kann ich mir dann meine zukünftigen Einsatzgebiete vorstellen? Wo ist es denkbar, dass man als Ergotherapeutin ein Berufsfeld findet?
Ja, genau, wie wir schon gesagt haben, also wirklich von der Klinik weg, wo vielleicht wirklich oft die akuten Ereignisse ja wirklich stattgefunden haben, von da weg, genauso über die verschiedensten Reha-Phasen, die wir besprochen haben, bis hin niedergelassen, ein Hausbesuch, wo ich mir wirklich im Haus das Setting anschaue, wo sind zum Beispiel Sturzgefahren, wo kann es sein, dass die Reha-Ziele eventuell in Stocken kommen, weil es nicht umsetzbar ist und wie können wir es umsetzbar machen. Ambulanzen, das kann sehr wohl in einer Gemeinschaftspraxis sein mit anderen Berufsgruppen aus dem Gesundheitswesen, das kann aber auch ganz alleine selbstständig sein. Wir können durchaus auch gesunde Gemeinden dabei unterstützen, befähigen, natürlich Gesundheitskompetenz zu leisten. Das finde ich auch eine ganz spannende Rolle, diesen Präventivsektor zu bespielen, wo wir einfach auch ganz viel Know-how mitbringen, betriebliche Gesundheitsförderung. Also dabei Programme noch tätig zu sein, es kann von der Firma bis zur Privatperson, bis zu einer Gruppe hinreichen. Und ich glaube, es tun sie gerade in den letzten Jahren durch die verschiedensten Krisen, ich will es gar nicht Krisen nennen, vielleicht eher Chancen, tun sich ganz viele neue Bereiche auch auf. Ja, also ich habe es kurz vielleicht gesagt, Flüchtlingsarbeit, Migration, da in beratenden Stellen tätig zu sein, aber auch im Behindertenbereich.
Fatigue hast du genannt.
Fatigue, oder? Genau. Also da auch gerade Long-Covid hat da sicher auch was aufgemacht, wo man aber gar nicht immer, glaube ich, in einer Gesundheitseinrichtung tätig sein muss, sondern sich hier auch im Rahmen seiner Berufsqualifikation, die man dann erwirbt, sich selbstständig auch machen kann und im Präventivsektor auch hier tätig sein kann.
Ich habe da so ein Spezialwort angesprochen, das bei uns, glaube ich, relativ gängig verwendet wird, und zwar das Fatigue. Mhm. Kann das wer von euch vielleicht definieren, was man unter Fatigue versteht?
Ja, also Fatigue ist eine chronische Erschöpfung, die keine Besserung bekommt, wenn man sich zum Beispiel hinlegt und man sagt, okay, ich bin unglaublich müde. Also viele beschreiben es eine unglaubliche Müdigkeit, die aber auch keine Besserung irgendwie erlangt, wenn man sich jetzt kurz auf einen Powernap hinlegt. Das heißt, diese chronische Erschöpfung oder Müdigkeit haben viele PatientInnen nach Long-Covid beschrieben, aber zum Beispiel auch noch Krebserkrankungen. Okay. Und wird tendenziell auch, was wir beobachten, immer ein bisschen mehr. Und da kann man auch ganz viel, also ich glaube, PatientInnen-Aufklärung und so Schulungen ist auch ein toller Bereich, wo man vielleicht mit Selbsthilfegruppen zusammenarbeiten kann. Also ich glaube, wenn wir da jetzt weiterreden, gibt es für mich fast manchmal kein Bereich im Gesundheits- oder im Leben, sagen wir es so, wo die Ergo nicht eigentlich einen Platz hätte. Ob sie den hat, ist die andere Frage.
Ja, du hast zuerst dein berufliches Verwandtschaftsverhältnis zur Physiotherapie angesprochen. Ich glaube, das ist ja schon ein sehr enges Bündnis, nicht? Und es gibt wahrscheinlich viele überschneidende Bereiche in dem Arbeitsfeld. Jetzt ist es so, dass ich den Eindruck habe, Physiotherapeuten kennt da jeder, nicht? Weil ja, ich bin ja schon so alt, dass mir jetzt außer Franz Klammer gar kein Skifahrer mehr einfällt, aber wahrscheinlich haben die Franz Klammers Physiotherapeuten gehabt. Bei berühmten Sportler wird wahrscheinlich der Ergotherapeut jetzt nicht so in der Standardmannschaft sein, also bei irgendwelchen Tennisspielern, Skifahrern, Fußballern. Entsprechend hätte ich das Gefühl, ist der Beruf auch jetzt nicht so im Kopf bei jungen Menschen, denke ich. Wie bist du denn, Jasmin, zur Ergotherapie gekommen und an der Physiotherapie vielleicht vorbei oder an anderen Gesundheitsberufen, die vielleicht ein bisschen bekannter sind?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil von meinem ursprünglichen Beruf der Sozialpädagogin her habe ich da schon mal was gewählt, was jeder mit der Kindergärtnerin verwechselt hat. Und in dem Praktikum im Behindertenbereich mit autistischen Menschen habe ich dann bei der Ergotherapie einmal zuschauen dürfen und ich habe das einfach extrem faszinierend gefunden, was sie für Ideen hat, jetzt sind wir wieder bei Kreativität, um ein gewisses Problem anzugehen. Und dann habe ich mich ein bisschen informiert und mir gedacht, okay, gut, wie wird man das, was macht man da so, ist das eine Lehre, ist das eine Ausbildung? Bin dann auf die Fachhochschulen natürlich gestoßen, ist eine dreijährige Fachhochschulausbildung mit Bachelor als Abschluss. an der Physio bin ich da eher gestreift. Für mich war die Physio damals eher immer so, okay, das sind so die Fitnesslastigen. Mhm. Also das ist so Fitness, das ist so Training, das ist so Bewegung, ja, Motorik. Und das ist auch ein guter Punkt, wie du gesagt hast, auch Überschneidung. Natürlich geht es auch in der Ergotherapie nicht ohne Motorik oder Bewegung. Wenn jemand jetzt sagt, ich möchte wieder mit meinem Hund spazieren gehen können, ist natürlich GA Teil davon. Nur würde ich mir das jetzt wahrscheinlich mit der zuständigen Physiokollegin oder dem Kollegen mal gut teilen, ja? Während der vielleicht der Muskelkraft bespielt und sagt, gut, jetzt schauen wir, dass wir das trainieren, dass die Muskeln da wieder aufgebaut werden, damit wir hier marschieren können und die Wegstrecke zurücklegen können, würde ich mir ein bisschen dieses weg von der Bewegung ausschauen, was braucht es nur für, um mit dem Hund spazieren zu gehen. Okay, du musst die Leine halten können. Das heißt, ich stelle da ein bisschen eine andere Analyse, vielleicht einen anderen Blickwinkel dar, der aber total gut mit anderen Berufsgruppen immer verlinkt ist, weswegen ich diese Zusammenarbeit total schätze. An der Pflege vorbei bin ich eigentlich gar nicht so richtig kummer, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mir eigentlich dieser Problemlösungsansatz dann schon so gefallen hat. Dieses, okay, man probiert halt verschiedenste Strategien aus und verschiedenste Lösungen und schaut, ob man damit zum Ziel kommt.
Bevor es weitergeht, kurz Werbung in eigener Sache. Wir freuen uns natürlich, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns so regelmäßig hören. Wir haben eine ganze Menge Abonnentinnen und Abonnenten bei den verschiedensten Streaming-Diensten, die es da so gibt, elektronisch. Lieber Peter, es gibt außerdem nur eine Möglichkeit, dass wir mit Ihnen als Zuhörerinnen und Zuhörer in Kontakt kommen, und zwar unter einer E-Mail-Adresse.
Ja, und zwar, das wäre die E-Mail-Adresse podcast@stpoelten.lknoe.at. Das Poelten mit OE geschrieben, also eigentlich St. Pölten. Sie finden die E-Mail-Adresse aber auch unter den Shownotes im Podcast. Das ist das, was unten als Text angeführt wird, habe ich mir sagen lassen.
Genau. Sharen und liken Sie uns auf den verschiedensten Plattformen. Also es gibt ja da unendlich viele.
Ja, empfehlen Sie uns weiter.
Gibt es eine Nachwuchsproblematik? Weil ich vergleiche gerade so die Mengengerüste. Nicht? Wir haben am Universitätsklinikum St. Pölten, am Standort St. Pölten, ungefähr 1750 Pflegekräfte oder, sage ich jetzt einmal, verwandte Berufe, die zur Pflege oder die bei der Pflege subsumiert werden. Die Ergotherapeutinnen sind ja, glaube ich, in geringerer Anzahl vorhanden. Gibt es ein Nachwuchsproblem? Habt ihr personell Rekrutierungsprobleme für Ergotherapie oder gibt es einen Mangel?
Generell von unserem Gesundheitssystem würde ich das auf jeden Fall mit Ja beantworten, dass es vom Auftrag her definitiv einen Mangel gibt. Mhm. So in der Besetzung, ich glaube, wie du vorher schon erwähnt hast, der Bekanntheitsgrad im Vergleich zur Physiotherapie, die sehr stark angesiedelt ist, ist vielleicht auch noch immer etwas, wo wir kämpfen, wo wir versuchen, auch als Berufsverband berufspolitisch zu arbeiten, zusammenzuarbeiten mit anderen Berufsgruppen und auch die Pflege. Man, über 1000, da muss ich schmunzeln, hier im Haus, weil auf meiner Abteilung sind wir 5. Okay. Ja, genau. Also ich glaube, es hapert nicht am Auftrag. Ich glaube, es hapert so ein bisschen, und deswegen danke für die Einladung hier, dass man uns sieht oder kennt, dass man weiß, ah, da gibt's ja wen, den kommt man sich da auch noch ins Boot holen oder der bringt da auch Expertise mit.
Also ich finde, nicht wo wir was von der Ergotherapie lernen können, ist auf jeden Fall ein griffigen Spruch, der sozusagen das Arbeitsfeld beschreibt, weil der gefällt mir wirklich hervorragend. Liebe Jasmin, wir nötigen unsere Gäste immer zu einem Appell am Ende unserer Podcasts, und wahrscheinlich gibt es in der Ergotherapie auch einen griffigen Appell, der uns jetzt wahrscheinlich beide vom Sessel schmeißen wird. Was würdest du der Zuhörerschaft gern aus ergotherapeutischer Sicht mitgeben? Was wäre das?
Ja, aus ergotherapeutischer Sicht kann ich nur jedem und jeder Einzelnen mitteilen, tätig sein, ins Tun kommen, hat eine heilende Wirkung. Und wenn man mal anstellt und sagt, okay, aber das geht nicht, gibt's nicht, weil dafür gibt's Ergotherapeutinnen.
Okay.
Geht nicht, gibt's nicht. Geht nicht, gibt's nicht.
Ja. Traum, wir stehen also ganz da, schlecht
da, bitte. Da können wir wirklich noch was lernen. Ja. Und geht nicht, gibt's nicht und ins Turn kommen, das ist auch der Appell an unsere ZuhörerInnen. Abonnieren Sie uns weiterhin so fleißig. Herzlichen Dank dafür. Schreiben Sie uns weiterhin an unsere E-Mail-Adresse podcast@sdpoelten.lknoe.at. Und Oliver, wir danken auch den Zuhörern international an dieser Stelle, oder?
Genau, also liebe Grüße nach Südafrika, Nigeria, Brasilien, wo unser Podcast interessanterweise gehört wird. Wir können nur immer wieder dazu aufrufen, schreiben Sie uns, wenn Sie in Brasilien irgendwo am Strand liegen, in Rio de Janeiro.
Wir kommen gerne und machen Aufnahme bei Ihnen.
Okay, vielen Dank, liebe Jasmin, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank, Peter, und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Sehr gerne, Oliver. Danke, Jasmin.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ-Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.